zur diskreten Modellierung. Wir fangen heute ein neues Kapitel an. Und vielleicht als wichtige Information für Sie, das Übungsblatt, das Sie heute abgegeben haben, ist wahrscheinlich eins der schwersten, das Sie in dieser Veranstaltung, in diesem Semester gekriegt haben. Das heißt, falls Sie Schwierigkeiten hatten mit dem Übungsblatt, weil da lauter Beweise drauf waren, machen Sie sich keine Sorgen, die nächsten Blätter werden wieder einfacher. Das war einfach so, das war bei dem aktuellen Übungsblatt, das Sie heute abgegeben hatten, ging es darum, diese Beweismethoden zu üben, insbesondere die Induktion und Rekursion. Also heute fängt ein neues Kapitel an und dann geht es um Aussagenlogik. Und das ist, naja, Logik ist sozusagen die Grundlage der Informatik überhaupt. Also ein Computer können Sie als Materie gewordene Logik betrachten. Und deshalb werden wir in der diskreten Modellierung auch zwei Kapitel zum Thema Logik haben. Dieses eine über Aussagenlogik, da werde ich Ihnen als erstes auch kurz einen Überblick geben, warum ist Logik überhaupt so wichtig im Informatikstudium. Und später werden wir nochmal ein Kapitel über Prädikatenlogik haben. Das werden wir nach Weihnachten dann wahrscheinlich erst behandeln. Okay, wozu Logik im Informatikstudium? Erstmal, wo kommt das Wort her? Logik aus dem Altgriechischen, Logos, das steht für Vernunft. Und wir können Logik übersetzen als die Lehre des vernünftigen Schlussfolgerns. Und wenn Sie gucken, in verschiedenen Fachgebieten haben Sie überall Veranstaltungen, die irgendwie den Titel Logik dabei haben. Das ist in der Philosophie so, in der Mathematik, in der Informatik und in der Linguistik und sicher auch in diversen anderen Fächern noch. Die zentrale Frage, die uns im Bereich der Logik interessiert, ist, wie kann man Aussagen miteinander verknüpfen und auf welche Weise kann man formal Schlüsse ziehen und Beweise durchführen. Und es gibt eben diese eine These, die ich eben schon gesagt habe, dass Logik die Grundlagenwissenschaft für die Informatik ist. Und diese These besagt eben, Logik spielt für die Informatik eine ähnlich wichtige Rolle, wie die Differential- und Integralrechnung für die Physik spielt. Okay, was sind Anwendungsbereiche der Logik in der Informatik? Zum einen können Sie Logik benutzen, um Wissen zu repräsentieren. Das ist was Sie in der künstlichen Intelligenz machen werden. Dann benutzen Sie Logik, um Dinge zu verifizieren, um Schaltkreise zu verifizieren. Was heißt das? Wenn ein Schaltkreis oder ein Chip gebaut wurde, will man gerne einen formalen Nachweis haben, dass der Chip das tut, was er soll. Und das hört sich erstmal so offensichtlich an, aber wenn Sie so ein bisschen in die Geschichte reingucken, in den 90er Jahren gab es diesen Pentium-Skandal, als der damals neue Pentium-Prozessor ausgeliefert wurde, der hat prima funktioniert. Das einzige Blöde war, dass in diesem Chip an einer Stelle bei einer Tabelle zum arithmetischen Rechnen waren ein paar Fehler. Das waren ganz wenige Einträge unter zigtausenden. Durch systematisches Testen hat man praktisch keine Chance gehabt, den Fehler zu finden. Aber sobald der Rechner auf dem Markt war, haben so viele Leute den genutzt, dass der Fehler natürlich immer wieder aufgetreten ist. Das heißt, die Firma musste damals diesen Prozessor zurückrufen, hat zig Millionen an Dollars da verloren und danach wurden ganz viele Leute eingestellt, die Experten sind im Bereich Logik und Verifikation. Also das ist ein Punkt in der Wirtschaft, in dem auch ganz viel Geld dran hängt. Genauso ist es bei Computerprogrammen. Da würden wir auch gerne beweisen können, dass ein Programm das tut, was es soll. Das kann man nur innerhalb von sehr eng gesteckten Grenzen. Das ist was Sie später in anderen Vorlesungen lernen werden, dass Sie sich das Halteproblem angucken und sehen, das ist nicht entscheidbar. Aber trotzdem kann man für viele konkrete Eigenschaften nachweisen, dass ein Programm diese Eigenschaften hat oder nicht hat. Und ein genauso wichtiges Gebiet ist das Gebiet der Protokolle. Wenn Sie im Internet kommunizieren oder mit Ihrem Bankautomaten kommunizieren, dann läuft das nach einem gewissen Protokoll ab. Und da will man eben auch beweisen, dass diese Kommunikation, die zwischen Ihnen und dem Bankautomaten oder Ihnen und der Internetseite abläuft, in einer gewissen Art korrekt ist. Zum Beispiel, dass er abhörsicher ist, dass niemand Ihre PIN irgendwie rauskriegen kann, während Sie mit dem Bankautomaten kommunizieren. Oder für alle möglichen anderen Protokolle kann man sich das auch vorstellen. Das ist eben auch ein sehr aktives Gebiet in der Forschung, dass man verschiedene Protokolle sich anguckt, die durch Logikformeln oder logische Strukturen repräsentiert und dann eben auch Logikformeln benutzt, um gewünschte oder unerwünschte Eigenschaften, wie Sicherheitseigenschaften oder sowas, zu formulieren und dann auch formal zu verifizieren. Das läuft meistens unter dem Thema Model Checking. Da gibt es sicher auch fortgeschrittene Vorlesungen hier in Frankfurt, die Sie später mal besuchen können, die sowas betrachten. Okay, wozu wird Logik noch benutzt in der Informatik? Eine Sache, die Sie vielleicht schon kennen, als Grundlage von Datenbankanfragesprachen. Eine Datenbank ist irgendwie eine Sammlung von Daten und aus der wollen Sie Informationen ziehen. Und um Informationen da rauszukriegen, benutzen Sie eine bestimmte Anfragesprache, mit der Sie eben Anfragen an die Datenbank formulieren können. Und da ist die Prädikatenlogik, die wir uns später in diesem Semester angucken werden, die Grundlage davon. Und das ist nicht nur so, dass die Theoretiker im Nachhinein gesagt haben, das ist doch das Gleiche wie das, was wir schon lange machen, sondern das war damals wirklich so, dass erst dieses theoretische Modell da war und die logikbasierte Anfragesprache und daraus ist dann praktisch diese Anfragesprache SQL, die heute jeder kennt und benutzt, gebaut worden und im Kern liegt in SQL, in diesem Industriestandard liegt Prädikatenlogik. Okay, wozu benutzen Sie noch Logik? Naja, ganz klar als Bestandteil von Programmiersprachen, wenn Sie in If-Anweisungen die Bedingungen formulieren, dann sagen Sie, wenn dies und das und nicht das oder das und das erfüllt ist, dann soll das durchgeführt werden, was als nächstes in der If-Anweisung drinsteht. Das heißt, Sie benutzen ganz einfache aussagenlogische Formeln, um solche If-Bedingungen zu formulieren. Und dann gibt es auch ein Bereich in der Informatik, der sich mit Theorembeweisern beschäftigt. Das ist was in der Grenze zur Mathematik dann ist. Da will man mathematische Beweise automatisch generieren. Das ist auch ein Gebiet, in dem die Logik ganz klar im Zentrum steht. Okay, was gucken wir uns in diesem Kapitel an? Aussagenlogik, letztendlich das, was Sie aus If-Anweisungen, aus den Bedingungen schon kennen. Und für uns sind hier auch Aussagen im Sinne der Aussagenlogik, irgendwelche sprachlichen Gebilde, die entweder wahr oder falsch sind. Also in diesem Kapitel gibt es nur wahr oder falsch und nichts dazwischen. Wir können solche elementaren Aussagen, die eben wahr oder falsch sind, verknüpfen. Mit Junktoren nennen wir das. Das heißt, wir können sagen, Aussage A gilt und Aussage B gilt. Das ist dieser Und-Junktor. Dann haben wir auch für das Wort oder einen Junktor. Oder steht für das eine oder das andere oder beides. Also oder ist bei uns nicht das entweder oder, sondern das oder im Sinne von mindestens eins von den beiden ist wahr. Wir haben auch einen Junktor, der uns Aussagen negieren kann, also verneinen kann, der sagt, die Aussage A gilt nicht. Und wir haben einen Junktor, der uns solche Wenn-Dann-Bedingungen, solche If-Bedingungen formulieren kann. Und wir haben auch noch einen weiteren Junktor, der sagen kann, das eine gilt genau dann, wenn das andere gilt. Okay, also wir können solche Junktoren benutzen, um elementare Aussagen zu komplexeren Aussagen zu verknüpfen. Und die Aussagenlogik beschäftigt sich mit den allgemeinen Prinzipien des korrekten Argumentierens und Schließens, mit Aussagen und Kombinationen davon. Uns ist hier meistens völlig egal, was das für konkrete Aussagen sind. Was wir nur wissen wollen, ist, wenn die eine Aussage wahr ist und die andere Aussage, ist dann dieses komplexe Gebilde, das sagt Aussage A und nicht Aussage B oder Aussage C, ist das dann auch wahr oder falsch. Und das gucken wir uns mal an einem kleinen Beispiel an, was Sie vielleicht von der letzten Party, die Sie organisiert haben, so ein bisschen kennen. Also Sie wollen möglichst viele Leute einladen und da gibt es aber gewisse Constraints, dass wenn der eine kommt, dass der andere dann nicht da ist oder dass die und die nur kommen, wenn auch eine andere Gruppe von Leuten kommt. Das ist so im Kleinen hier in dieser Geschichte verpackt. Also Fred möchte mit möglichst vielen seiner Freunde, Anne, Bernd, Christine, Dirk und Eva, seinen Geburtstag feiern. Und er weiß, dass Eva nur dann kommt, wenn Christine und Dirk kommen. Andererseits kommt Christine nur dann, wenn auch Anne kommt. Dirk wird auf keinen Fall kommen, wenn Bernd und Eva beide zur Feier kommen. Anne wiederum wird nur dann kommen, wenn auch Bernd oder Christine dabei sind. Und wenn Bernd und Anne beide zur Party kommen, dann wird Eva auf keinen Fall dabei sein. Also eine Geschichte wie aus dem richtigen Leben. Die Frage, die Sie sich stellen, wie viele von den Leuten und welche werden im besten Fall zu Ihrer Feier kommen. Und wenn wir uns die Geschichte so angucken, wir könnten uns jetzt hinsetzen und da irgendwie so ein bisschen hin und her kombinieren und überlegen und dann wird uns in 5 Minuten wahrscheinlich auch die Antwort einfallen. Was wir hier wollen, ist ein allgemeines Werkzeug entwickeln, um solche Fragen beantworten zu können und auch für die nächste Party, bei der Sie vielleicht ein paar mehr oder andere Leute einladen, eben auch das Werkzeug zu haben und das einfach lösen zu können. Und was wir da zunächst machen, ist, dass wir das Wissen, das in diesem Text wiedergegeben ist, können wir in atomare Aussagen zerlegen und die mit Junktoren verknüpfen. Und das ist wieder so ein Modellierungsschritt. Was sind die atomaren Aussagen, die uns hier interessieren? Und naja, wenn Sie wissen wollen, welche Leute im besten Fall zur Party kommen, würde ich sagen, eine sinnvolle Art, das zu modellieren, ist, dass die atomaren Aussagen die folgenden sind. Eine atomare Aussage ist, Anne kommt zur Feier, eine andere ist, Bernd kommt zur Feier, eine dritte ist, Christine kommt zur Feier, beziehungsweise Dirk, beziehungsweise Eva kommt zur Feier. Also das sind die 5 atomaren Aussagen, die wir haben. Und um uns das Leben ein bisschen leichter zu machen, kürzen wir die ab mit Aussage A, B, C, D oder E. Das wir auch schon sehen, die Aussagen sind jeweils wahr oder falsch. Also entweder Anne kommt zu der Feier oder sie kommt nicht. Und das in dem Text zusammengefasste Wissen können wir jetzt folgendermaßen repräsentieren. Das hier ist einfach nochmal der Text hier aufgelistet in Punkte 1 bis 5. Also der eine Punkt Eva kommt nur dann, wenn Christine und Dirk kommen. Der andere Punkt Christine kommt nur dann, wenn auch Anne kommt. Dirk kommt auf keinen Fall, wenn Bernd und Eva da beide kommen. Anne kommt nur dann, wenn auch Bernd oder Christine dabei sind. Und wenn Bernd und Anne beide kommen, dann wird Eva auf keinen Fall dabei sein. So, und das formalisieren wir mal, indem wir das Ganze ein bisschen kürzer aufschreiben. Und dazu gucken wir uns die einzelnen Aussagen an. Fangen wir vielleicht mal mit der 5. an, weil die relativ leicht ist. Also wenn Bernd und Anne beide kommen, was hatten wir gesagt? Die Aussage B steht für Bernd kommt. Und Anne kommt zur Feier. Und wenn das der Fall ist, dann kommt Eva nicht. Das heißt, dann ist nicht die Aussage wahr, dass Eva zur Feier kommt. Und wenn wir das Ganze noch kürzer schreiben wollen, können wir dieses Wenn-Dann durch so einen Implikationspfeil abkürzen. Nicht schreiben wir durch so ein Häkchen die Aussage E für Eva kommt zur Feier, schreiben wir einfach hin. Und Bernd und Anne kommen, das Und werden wir durch das Symbol hier abkürzen. Das können wir auf die gleiche Art machen für die Aussage 3. Also Dirk kommt auf keinen Fall, wenn Bernd und Eva beide kommen. Was schreiben wir da? Also wenn Bernd und Eva beide kommen, dann kommt Dirk nicht. Und die Kurzschreibweise dazu ist wieder, dass Bernd und Eva beide kommen, impliziert, dass nicht Dirk kommt. So, jetzt haben wir die anderen Aussagen. Die erste, die zweite und die vierte, die sind so formuliert, Eva kommt nur dann, wenn Christine und Dirk kommen, beziehungsweise Christine kommt nur dann, wenn auch Anne kommt. Da überlegen wir uns erstmal, was heißt das eigentlich? Also was heißt das in der deutschen Sprache? Heißt es, also Christine kommt nur dann, wenn Anne kommt. Ich würde das übersetzen in, wenn Anne nicht kommt, dann kommt Christine auch nicht. Aber das ist was, wo wir ein bisschen diskutieren müssen. Also, Das ist der erste Vorschlag. Dass das heißt, wenn Anne nicht kommt, dann kommt Christine auch nicht. Oder heißt es, wenn Christine kommt, dann kommt auch Anne. Was meinen Sie? Wie sehen die anderen das?
Ja, Christines Entscheidung hängt ja ganz klar von Annes Entscheidung ab, nicht umgedreht. Oder
genau. Nicht unbedingt umgedreht. Genau, also so würde ich die deutsche Sprache ja auch lesen. Dass wir sagen, ob Anne kommt oder nicht, ist ihre Entscheidung. Und Christine. Christines Entscheidung hängt von Annes Entscheidung ab. Aber wie sieht es mit der Aussage aus, wenn Anne kommt, dann kommt auch Christine? Also die zweite hier haben wir schon mal gestrichen. Ja?
Also das heißt ja nicht, dass wenn Anne kommt, dass dann auch sicher Christine kommt, sondern das heißt ja nur, dass Anne dann kommt. Aber Christine sich dann aussuchen kann, ob sie kommt. Es ist nur als Voraussetzung gegeben, dass Christine nur kommen kann, sobald Anne auch da ist.
Genau. Also damit haben wir auch die Option hier gestrichen. Das heißt, wir sind uns einig, dass die erste Aussage hier die gleiche ist wie die da oben. Und wie war das mit der Kontraposition, was wir uns vorletztes Mal angeguckt haben? Ja? Da wollte ich auch genau hin. Also überlegen wir uns nochmal. Was ich behaupte, ist, dass die beiden Aussagen äquivalent sind. Also wenn ich auf der Feier aktuell bin und Christine sehe, was kann ich dann folgern?
Ja, also wenn wir genau in der Situation sind und Christine anwesend ist, dann können wir daraus folgern, dass Anne zwangsweise anwesend sein muss, weil sonst wäre Christine ja voraus nicht gekommen.
Genau, also wenn ich auf der Feier bin und sehe, dass Christine da ist und weiß, Christine kommt nur dann, wenn auch Anne kommt, dann weiß ich, Anne muss da sein. Das heißt, aus der Aussage 2 hier folgt schon mal die Aussage. Und was ich behaupte, ist, dass die beiden äquivalent sind. Äquivalent sind. Also das hier ist nicht zu lesen mit, wenn die sich entschließt zu kommen, entschließt auch die sich zu kommen, sondern in dem Sinn zu lesen, wenn die hier da ist, dann ist auch die andere da. Und wenn wir überlegen, was wir uns vor 2 Wochen angeguckt haben zur Kontraposition von Aussagen, da haben wir gesehen, die beiden Aussagen sind äquivalent. Also wenn Aussage C gilt, dann gilt auch Aussage A, ist äquivalent dazu, dass wir sagen, wenn Aussage A nicht gilt, dann gilt auch Aussage C nicht. Also die beiden Aussagen sind zwar unterschiedlich formuliert, aber sagen genau das Gleiche aus. Und da ist auch egal, für welche Aussagen jetzt die Buchstaben C und A genau stehen. Und wie können wir das kurz aufschreiben? Naja, das da oben können wir aufschreiben mit nicht A impliziert nicht C. Beziehungsweise C impliziert A. So, wie sieht es mit der Aussage 1 aus? Eva kommt nur dann, wenn Christine und Dirk kommen. Ja?
Wenn Eva kommt, dann ist es auch Christine und Dirk.
Genau, das ist ganz analog zu dem, was wir hier gemacht haben. Und die Kurzschreibweise ist eben auch wieder ganz analog. Nicht C und D impliziert nicht E. Beziehungsweise E impliziert C und D. Und das Gleiche können wir für die vierte Aussage auch machen. Was war die vierte Aussage? Gucken wir nochmal kurz. Anne kommt nur dann, wenn auch Bernd oder Christine dabei sind. Das heißt, wenn nicht Bernd oder Christine da sind, dann ist auch Anne nicht da, beziehungsweise wenn Anne da ist, dann ist mindestens einer von den beiden, von Bernd oder Christine, da. Und kurz können wir das entsprechend auch schreiben, nicht B, und für oder spendieren wir uns dieses Symbol, so ein spitzes V, B oder C impliziert nicht A, beziehungsweise A impliziert B oder C. So, und wie ist das jetzt, diese Formeln, die wir hier gebaut haben, diese einzelnen? Naja, fünf Formeln von denen, wo wir zwei angegeben haben, können wir uns jeweils eine aussuchen, die sind sowieso äquivalent. Diese fünf Formeln beschreiben uns komplett den gesamten Text, den wir auf der ersten Folie hatten. Das heißt, das eine ist schon mal schön, wir haben eine relativ kurze Schreibweise, um solches Wissen zu repräsentieren. Und um das Ganze allgemein machen zu können, werden wir jetzt die Syntax und Semantik der Aussagenlogik präzise festlegen. Sie haben hier schon Formeln der Aussagenlogik gesehen. Dieses Ding hier ist eine Formel der Aussagenlogik. Und im Allgemeinen können Sie eben diese Junktoren, die wir hier gebaut haben, für und, oder, wenn, dann und nicht, können Sie benutzen, um Aussagen zu neuen Aussagen zu verknüpfen. Und wie ist das mit den Begriffen Syntax und Semantik? Das finde ich ganz wichtig, dass Sie das auch verstanden haben. Das ist bei jeder Programmiersprache auch so, dass es zum einen die Syntax gibt und zum anderen die Semantik. Die Syntax legt fest, welche Zeichenketten überhaupt Formeln der Aussagenlogik sind. Es ist genauso wie die Syntax von Java Ihnen festlegt, welche Zeichenketten sind Java-Programme. Also das, was ein Compiler Ihnen erstmal checkt, ob das Ding überhaupt ein syntaktisch korrektes Programm ist, das ist auch das, was die Syntax hier für die Aussagenlogik festlegt. Das hat erstmal noch nichts mit der Bedeutung zu tun, die die Formeln haben. Genauso wie der Syntax-Check für eine Programmiersprache noch nichts damit zu tun hat, was das Programm wirklich berechnet. Das ist das, was die Semantik festlegt. Die Semantik legt fest, welche Bedeutung einzelne Formeln haben oder welche Bedeutung ein einzelnes Java-Programm hat, was dieses Programm überhaupt berechnet und welches Berechnungsproblem das Programm löst. Okay, zunächst mal legen wir die Syntax fest, und dazu ist der Grundbestandteil, sind die Aussagenvariablen, das, was wir hier mit A und B und C und D abgekürzt haben. Da werden wir im Allgemeinen sagen, Aussagenvariablen sind von der Form V und ein I, das heißt V0, V1, V2 und so weiter sind die Aussagenvariablen, die wir formal zur Verfügung haben, und wir sagen, die Menge aller Variablen bezeichnen wir mit dem Begriff A-var für aussagenlogische Variablen. Und das ist gerade die Menge, die aus den Symbolen V0, V1, V2, V3 und so weiter besteht. Dann ist es so, dass Formeln der Aussagenlogik sind Zeichenketten über einem gewissen Alphabet, also Worte über einem gewissen Alphabet. Und das Alphabet, das wir hier betrachten, ist das Alphabet A der Aussagenlogik, das werde ich mit A und einem AL abkürzen. Das sind alle aussagenlogischen Variablen. Und dann haben wir noch zwei atomare Aussagen, 0 und 1, die stehen für falsch und für wahr. Dann haben wir hier die Junktoren für die Negation, für die Verundung, für die Veroderung, für eine Wenn-Dann-Aussage, der Implikationspfeil, der Genau-Dann-Wenn-Pfeil. Und dann haben wir noch, um Aussagen zu strukturieren, haben wir eine öffnende und eine schließende Klammer dabei. Das ist alles, was wir brauchen. Und jetzt können wir sagen, die Syntax der Aussagenlogik ist wie folgt definiert. Die Menge AL der aussagenlogischen Formeln, kurz werde ich in dem Kapitel hier immer nur Formeln dazu sagen, ist eine rekursiv definierte Teilmenge von dem AAL Stern. Was war das nochmal? Das haben wir im letzten Kapitel gelernt als Notation. Das AAL ist das Alphabet, das wir uns gerade definiert haben, und das Stern Symbol hier oben sagt, wir gucken uns alle Worte über dem Alphabet an. Okay, die Menge AL der aussagenlogischen Formeln ist also eine Menge von Worten über diesem Alphabet, und die haben wir rekursiv definiert. Und zwar folgendermaßen, wie sieht es bei einer rekursiven Definition aus? Das haben wir letztes Mal uns angeguckt, wie man Dinge rekursiv definiert. Da haben wir Basisregeln und wir haben rekursive Regeln. Und laut Basisregeln, da haben wir drei Stück. Und wie habe ich die hier nummeriert? Mit D0 sagt mir, also in meinem Alphabet hatte ich ja diese fett gedruckte 0, wie ich schon gesagt habe, das steht für die Aussage falsch. Diese alleine ist eine aussagenlogische Formel. Dann haben wir eine Regel B1, das sagt, diese fett gedruckte 1 alleine ist auch eine aussagenlogische Formel. Und wir haben eine Regel, die nennen wir BV, die sagt, für alle Symbole x aus der Menge der aussagenlogischen Variablen ist das x selber ein Element in der Menge der aussagenlogischen Formeln. Was hat man gesagt? Aussagenlogische Variablen sind von der Form V0, V1, V2, V3 und so weiter. Das heißt, jedes Symbol V und ein I, wobei I eine natürliche Zahl ist, ist eine aussagenlogische Formel. Und die steht einfach für die Aussage, dass das, was die Variable mir repräsentiert, eine wahre Aussage ist. Okay, dann haben wir rekursive Regeln. Da haben wir eine rekursive Regel, die mir sagt, ist Phi eine aussagenlogische Formel. So ist auch nicht Phi ein Element in der Menge der aussagenlogischen Formeln. Das heißt, sobald ich eine Formel habe, darf ich ein Negationssymbol davor schreiben und kriege eine neue Formel. Und naja, wenn Phi hier mir eine Aussage repräsentiert, dann wird die Formel mir hier gerade das Gegenteil von der Aussage repräsentieren. Also die Aussage, dass Phi nicht wahr ist. Und dann haben wir noch eine zweite Regel, die uns sagt, wenn ich Formeln Phi und Psi habe, von denen ich schon weiß, dass es aussagenlogische Formeln sind, dann ist zum einen die Zeichenkette, die mir sagt, Klammer auf, Phi und Psi, Klammer zu, das ist eine aussagenlogische Formel. Dann die Zeichenkette, die mir sagt Phi oder Psi, eingeschlossene und öffnende und schließende Klammern. Das ist auch eine aussagenlogische Formel. Und dann können wir noch das Konstrukt machen mit dem Implikationspfeil. Das hier ist eine aussagenlogische Formel, also Klammer auf, Phi impliziert Psi, Klammer zu. Und genauso die Aussage, dass Phi genau dann, wenn Psi gilt. Auch dieses ist eine aussagenlogische Formel. Also Klammer auf, Phi, genau dann, wenn Pfeil, Psi, Klammer zu. Ist eine aussagenlogische Formel. Damit haben wir die Menge der syntaktisch korrekten aussagenlogischen Formeln komplett definiert. Rekursive Definition. Wir gucken uns ein paar Beispiele dazu an. Bevor wir das machen, werde ich erst ein bisschen was zu diesen griechischen Buchstaben sagen. Das ist was, wo Sie sich jetzt in dem Kapitel dran gewöhnen sollten. Das ist einfach Standard, dass man die Logikformeln meistens mit kleinen griechischen Buchstaben bezeichnet. Und ich habe Ihnen hier mal eine Liste von Buchstaben, die wir meistens gebrauchen werden, angegeben. Im Skript stehen noch ein paar mehr. Dieses Ding hier ist der Buchstabe Phi. Das ist der Buchstabe Psi. Das hier ist ein Chi. Für den Buchstaben Theta gibt es zwei Schreibweisen. Das sind die beiden hier. Das ist ein Lambda, ein Mu und ein Tau. Und ich glaube, das sind so ziemlich alle Symbole, die wir in diesem Kapitel benutzen werden. Aber das ist auch was, was Sie einfach auswendig lernen sollten, dass wenn Sie hier so einen Kringel sehen, dass Sie wissen, wie Sie den aussprechen. Das kommt auch in der mündlichen Prüfung immer schlecht, wenn Sie da Symbole hinmalen und nicht wissen, wie die heißen, auch wenn das eigentlich nichts mit dem Inhalt der Veranstaltung zu tun hat. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Welche von den Zeichenketten hier gehören zur Menge AL und welche gehören nicht dazu? Und überlegen Sie sich das mal, während ich hier die Tafel wische. Und ich schreibe die hier nochmal kurz ab, damit wir die an der Tafel haben. Okay, welche von den Zeichenketten gehören zu der Menge AL und welche gehören nicht dazu? Ja? Warum? Genau, also das ist gemäß einer Basisregel drin, BV, das hier auch. Und dann können Sie das R2 nutzen, um das hier reinzukriegen. Genau, V0 ist wieder aufgrund der Basisregel BV drin. Das Negationssymbol dürfen Sie aufgrund der ersten rekursiven Regel davor schreiben. Genau, das heißt, das liegt in der Menge AL drin. So, wie sieht es hiermit aus? Ist das eine aussagenlogische Formel? Ja? Genau, also dieses ganze Ding ist kein Element in dieser Menge. Warum? Ich kann zwar, das hier kriege ich mit der einen rekursiven Regel rein, weil es eine Variable ist, das Negationszeichen darf ich da vorschreiben, aber ich habe keine Chance, hier die Klammern direkt außenrum zu schreiben. Was wir hier sehen, Klammern dürfen wir nur schreiben, wenn wir so ein Und, ein oder so ein Pfeilsymbol haben. Wie sieht es damit aus? Ja? Genau, da fehlt mindestens eine Klammer. Also wir haben hier ein Oder-Zeichen. Ich weiß hier, wenn ich ein Oder-Zeichen habe, habe ich auch Klammern. Das heißt, das Ding kann kein Element in der Menge AL sein. Und da können wir uns auch streiten, wenn wir das reparieren wollen, wie wir Klammern setzen. Wollen wir die so setzen oder wollen wir die so setzen? Das ist erstmal eben keine syntaktisch korrekte Formel. Wie sieht es hiermit aus? Ja? Die Verundung.
Genau. Dann habe ich das V3 drin, laut BV. Dann habe ich das Licht drin, laut R1. Dann habe ich das genau dann wenn drin, laut dem R2. Und dann nochmal das Nicht davor, wieder nach R1.
Genau. Und auf dem Übungsblatt, das Sie heute bekommen, gibt es eine Aufgabe, in der Sie zu ganz vielen Zeichenketten sagen sollen, ob das eine Formel ist, die syntaktisch korrekt ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich die Punkte in dieser einen Aufgabe auf jeden Fall abholen. Das ist was, was Sie können. Wir haben das einfach nochmal als Übungsaufgabe dazu getan, damit Sie das nochmal üben. Und da sind wir auch pingelig. Das heißt, wenn da Klammern vergessen sind, dann ist das Ding eben keine Formel. Okay, wir stellen so ein bisschen was an Notationen oder Sprechweisen bereit. Und zwar sagen wir, die Variablen und die Symbole 0 und 1 bezeichnen wir als atomare Formeln oder Atome. Das sind irgendwie die elementaren Aussagen, die ich treffen kann. Und naja, diese ganzen anderen Symbole für Negation, Verundung, Veroderung, Implikation oder genau dann Wendpfeil, die heißen Junktoren. Und naja, wenn ich zwei Formeln durch eine Konjunktion verknüpfe, durch eine Verundung, dann nenne ich die Formel hier eben die Konjunktion der beiden Formeln Phi und Psi. Wenn ich die beiden Formeln durch ein Oder verknüpfe, nenne ich das die Disjunktion oder Veroderung von Phi und Psi. Und wenn ich ein Negationszeichen davor schreibe, dann sage ich, die Formel ist die Negation von der Formel Phi oder Verneinung von der Formel Phi. Okay, und die Variablenmenge einer Formel bezeichnen wir kurz mit var von Phi. Das ist die Variablenmenge von der Formel Phi. Das ist einfach die Menge aller Variablen-Symbole, die in dem X vorkommen. Und das gucken wir uns auch hier an dem Beispiel an. Sagen wir, also was haben wir gesagt, dass die beiden sind Formeln, Phi und Psi. Und was ist die Variablenmenge von dem Phi? Naja, das ist die Menge aller Variablen, die in der Formel vorkommen. Das ist also die Variable V0 und die Variable V1. die Variablenmenge von der Formel Psi ist, naja, die V0-Variable kommt da drin vor, die Variable V3 kommt da drin vor. Dieses Symbol 0 hier ist keine Variable. Das heißt, das ist auch nicht in der Variablenmenge. Und gucken wir uns noch ein Beispiel an. Dieses Ding hier 0 und 1 impliziert 1 ist eine aussagenlogische Formel. Warum? Naja, das ist eine, die Verundung von beiden ist eine, das hier ist eine und der Implikationspfeil dazwischen und die Klammern drum auch. Was ist die Variablenmenge von der Formel? Naja, es kommt keine Variable drin vor, das heißt, das ist die leere Menge. Okay, dann haben wir noch einen Begriff, den Begriff der Belegung oder Wahrheitsbelegung. Das ist einfach eine Funktion, die mir sagt, welche von den aussagenlogischen Variablen für wahre Aussagen stehen und welche für falsche Aussagen stehen. Das heißt, eine Belegung ist eine partielle Funktion von der Menge der aussagenlogischen Variablen auf die Menge 0, 1. 1 steht für wahr, 0 steht für falsch. Und wir sagen, eine Belegung passt zu einer Formel oder ist eine Belegung für eine Formel Phi, falls ihr Definitionsbereich mal mindestens die Variablen enthält, die in der Formel vorkommen. Das ist auch das, was man sich vorstellen würde. Eine Belegung sagt mir, welche Aussagen, Variablen für wahre Aussagen stehen und welche für falsche Aussagen stehen. Und damit so eine Belegung zu einer Formel passt, muss die Belegung mir mal zumindest über die Variablen, die in der Formel drinstehen, sagen, ob die für wahre oder für falsche Aussagen stehen. Das ist genau das, was der Begriff hier macht. Und als nächstes können wir jetzt die Semantik der Aussagenlogik auch formal definieren. Das machen wir, naja, wir haben die Menge der aussagenlogischen Formeln rekursiv definiert. Das heißt, wir werden auch die Semantik rekursiv definieren über den Aufbau von dieser Menge AL. Und wir sagen, die Semantik wird durch so eine Funktion hier, das hier sind so Bananenklammern, die haben zwei Argumente, innen drin steht eine Formel und oben dran steht eine Belegung. Und die soll jeder Formel Phi der Aussagenlogik und jeder Belegung B, die zu der Formel passt, also die eine Belegung für die Formel Phi ist, einen Wahrheitswert zuordnen. Ein Wahrheitswert oder Wert ist einfach 0 oder 1, das heißt falsch oder wahr. Das heißt, der Wahrheitswert von der Formel Phi unter der Belegung B, den schreiben wir durch dieses Symbol hier, wo wir sagen, naja, Phi mit den Bananenklammern außenrum und dem B obendran. Das sagt mir, ob die Formel Phi erfüllt ist von der Belegung B oder nicht. Und bevor wir die rekursive Definition jetzt hin